Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Der Text für die heutige Predigt steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 12 bis Vers 20. Wer eine Bibel hat, darf es gerne aufschlagen, ansonsten ist auch auf den Gottesdienst abgeschlossen. 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 20. Und die Reden auf der Schlachtfeld übersetzen. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist doch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes empfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn noch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Toten nicht auferweckt werden. Denn wenn Toten nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wir sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nun nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus dem Toten auferweckt. Er ist der Erstling, der entschlafen geworden. Was macht unseren Glauben aus? Also was ist die Grundlage des christlichen Glaubens? Und ich hoffe und denke, dass wir uns alle darin einig sind, dass es der Kreuzestod Jesu war. Nur durch den stellvertretenden Tod Jesu Christi können wir als gerecht vor Gott stehen. Der Kern unseres Glaubens besteht darin, dass Christus unsere Strafe getragen hat und wir dafür seine Gerechtigkeit erhalten haben. Genau an dieses Wunder haben wir vergangenen Freitag besonders gedacht. Am Freitag denken wir jedes Jahr daran, dass Christus für uns stellvertretend in den Tod ging, um unsere Strafe zu tragen. Und diese Rechtfertigung, die am Kreuz geschah, ist absolut wichtig für unseren Glauben. Und auch Paulus beginnt das 15. Kapitel in den ersten Versen mit dieser Tatsache, dass er die Korinther daran erinnert, dass Christus für uns gestorben ist, wie es in den alten Schriften vorausgesagt wurde. Aber Paulus geht in diesem Kapitel eben auch weiter. Paulus geht so weit, dass er sagt, der Prüfstein unseres Glaubens aber ist die Auferstehung. Daran kann unser Glaube wirklich gemessen werden. Daran steht und fällt unser Glaube. Ja, die Rechtfertigung am Kreuz ist etwas ganz Entscheidendes und etwas ganz Wichtiges für unser Leben. Sie ist unser Trost und sie ist unsere Freude, dass wir wissen dürfen, dass nicht mehr die Schuld gegen uns steht, die wir uns täglich aufladen. Aber unsere Hoffnung geht weit über den Tod und über den Tod Jesu hinaus. Und deshalb beginnt Paulus auf diesem Abschnitt in Vers 12 mit den Worten, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Paulus beginnt diesen Abschnitt mit diesen Worten, weil er zuvor den Korinthern erklärt hat, die Auferstehung Jesu ist ein Teil des Evangeliums, was ihr auch angenommen habt als Evangelium, an das ihr glaubt. Und er hat vor dem Vers 12 noch eine Kette an Beweisen gebracht, dass Christus auferstanden ist. Christus ist Petrus erschienen, danach den Zwölfen, danach mehr als 500 anderen, danach Jakobus und etlichen Aposteln, und zu allerletzt auch noch Paulus selbst. Es ist also eindeutig, dass Christus auferstanden ist. Es ist eine bewiesene Tatsache, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Und ihr Korinther, ihr habt dies doch als Evangelium angenommen. Und wenn ihr Zweifel haben solltet, fragt doch einen von diesen über 500 Zeugen. Es gibt gab über 500 Zeugen für die Auferstehung Jesu, die man fragen konnte. Und dennoch haben die Korinther daran gezweifelt oder verkündet, dass es die Auferstehung der Menschen nicht geben kann. Gut, man könnte jetzt natürlich sagen, Auf der einen Seite ist Christus auferstanden und er war Gott, aber auf der anderen Seite der Mensch kann nicht auferstehen. Es sind also zwei verschiedene Schuhe. Auf der einen Seite Christus, der auferstanden ist, auf der anderen Seite der Mensch, der nicht auferstehen kann. So, Paulus macht aus diesen zwei Schuhen ein Paar und sagt, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Es war für die Griechen nicht einfach daran zu glauben, dass der Mensch eines Tages nochmal auferstehen wird. Die griechische Philosophie war davon gefüllt, dass der Mensch nach seinem Tod begraben wird und die Seele sich vom Leib trennt und dann in irgendeine Gottheit aufgesogen wird oder in die große Philosophie aufgeht. Irgendwelche Ideen hatten die Griechen, dass die Seele auf jeden Fall nicht mehr mit dem Leib verbunden ist. Je nach Philosophie kam die Seele dann auch wieder in einen anderen Leib auf die Erde. Aber eben das ist kein christlicher Glaube, eben das ist nicht der Glaube, den uns die Bibel vermittelt. Für die Griechen war ganz klar, wenn der Mensch begraben wird, dann vermodert sein Leib und damit ist der Leib dahin. Der Leib war nur ein Gefängnis für die Seele. Aber die Bibel sagt uns deutlich, dass der Leib eines Tages mit auferstehen wird. Und wir bekennen in unserem Bekenntnis, und das haben wir morgen auch getan, dass wir an die Auferstehung der Toten glauben. Aber warum ist diese Tatsache so wichtig? Warum ist es für die Auferstehung Christi so wichtig, dass der Mensch überhaupt auferstehen kann? Und die Antwort auf diese Frage ist so einfach, wie sie auch kompliziert ist, nämlich weil Christus Mensch ist. Es fällt uns leicht zu sagen, Christus ist vollkommen Gott, weil die Bibel bezeugt ist, Christus von Gott gekommen ist und selbst Gott ist. Aber Christus ist eben auch völlig Mensch. Und seit dem Jahr 325, dem Konzil von Nicäa, bekennt die Kirche über Christus, dass er ist Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist. Diese Lehre der zwei Naturen Christi wird uns immer übersteigen, unser Denken immer übersteigen. Wir werden es nie ganz begreifen können, wie Jesus Christus ganz Mensch und ganz Gott zugleich sein konnte. Aber diese Lehre ist eine zentrale Lehre des christlichen Glaubens und diese Lehre ist wichtig. Und Paulus spricht sie an, um gegen diese griechische Philosophie anzukämpfen, die eventuell gesagt haben, naja, Christus ist auferstanden, Jesus aber nicht. Also das Göttliche in Jesus ist natürlich auferstanden, ist ja Gott, ist ja unsterblich. Aber der Mensch Jesus, der liegt immer noch irgendwo im Vermoder. Doch für Paulus ist eins ganz klar, Christus ist als ganzer Mensch auferstanden. Es ist nicht nur das Göttliche in ihm auferstanden, sondern der ganze Mensch ist auferstanden. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Und von diesem Satz, den Paulus hier bringt, hängt die gesamte Argumentation ab, die danach folgt. Diese These ist wichtig, um den Griechen zu zeigen, wie absurd ihr Glaube wäre, wenn Menschen nicht auferstehen können. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist erstens unsere Verkündigung vergeblich. Dann ist unser Glaube vergeblich. Dann wären die Apostel falsche Zeugen. Dann wären wir noch in unseren Sünden. Dann wären die, die in Christus entschlafen sind, also die als gläubige Christen gestorben sind, die wären verloren. Und als allerletztes wären wir, die wir in diesem Leben auf Christus trauen, die wären die elendsten aller Menschen. Das ist die Argumentationskette, die Paulus bringt, wenn er sagt, wenn ein Mensch nicht auferstehen kann, dann kann Christus auch nicht auferstehen und dann wird unser Glaube nicht fällen. Und dann bringt er ihm in Vers 20 den entscheidenden Vers dieses Abschnittes, in dem er sagt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling, der Entschlafene geworden. Mit diesem Vers gibt uns Paulus die Hoffnung, dass es nicht so ist, wie er es vorhin geschrieben hat. Mit diesem Vers gibt er uns die Gewissheit, dass wir eben nicht die elendsten aller Menschen sind. Weil Christus auferstanden ist, ist die Verkündigung der Apostel nicht leer. Wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre es leer, weil was hätten die Apostel verkündigen können? Sie hätten den Tod Jesu verkündigen können und sie hätten schöne Geschichten über die Auferstehung verkündigen können. Sie hätten mit schönen Worten erzählen können, wie die Auferstehung vonstatten gegangen ist, aber es wäre nicht wahr gewesen. Ihre Reden wären leer geblieben. Weil alles, was sie erzählen hätten können über die Auferstehung und über das Erlösungswerk Christi, wären Gedankenkonstrukte gewesen. Jeder Mensch hätte gewusst, dass Menschen nicht aufstehen können. Jeder hätte gewusst, dass das, was sie erzählen, ist einfach nur eine Fabel, eine bildliche Darstellung von einer Tatsache. Diese Verkündigung der Apostel wäre gewesen wie die Reden der Philosophen. Und die waren gut darin zu reden, die waren darin geschult, die Menschen zu überzeugen, die waren darin geschult, im abstrakten Denken, als ein tägliches Brot in Gedanken gesponnene Konstrukte den Menschen zu präsentieren. Aber es wäre ohne Inhalt gewesen. Und die Verkündigung der Apostel wäre im Prinzip nichts anderes gewesen. Sie hätten in schönen Worten über die Auferstehung philosophieren können, wie es auch die griechischen Philosophen gemacht haben, was für sie konnte eben nur die Seele auferstehen. Doch weil Christus auferstanden ist, unterscheidet sich eben die Verkündigung der Apostel entscheidend von der Verkündigung der Philosophen. Christus selbst ist der Beweis dafür, dass der Mensch auferstehen kann. Paulus bringt ja zuvor in Kapitel 15 die Beweiskette dafür, dass über 500 Menschen Christus als den Auferstandenen gesehen haben. Und deshalb kann er auch am Ende des Abschnittes sagen, Christus ist auferstanden, weil er ihn selbst gesehen hat. Und weil Christus auferstanden ist, ist unser Glauben eben auch nicht leer. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glauben leer, weil wir könnten an nichts anderes mehr glauben als an den Tod Jesu Christi. Wir könnten daran glauben, dass Christus unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Aber diese Tatsache hätte für uns keine Konsequenz, weil der Triumph Christi fehlen würde. Nicht Christus hätte über den Tod gesiegt, sondern der Tod hätte über Christus gesiegt. Erst in der Auferstehung Christi erweist sich der Sieg über den Tod und über die Sünde. Erst dadurch, dass Christus auferstanden ist, können wir mit Gewissheit von Erlösung reden. Erst in der Auferstehung Jesu Christi ist unser Feind, der Tod, besiegt worden. Und das ist unser Trost, dass Christus auferstanden ist und dass auch somit die Menschen auferstehen. Wir glauben eben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und durch die Auferstehung Christi wissen wir, dass es dieses ewige Leben für uns geben wird. Dass der Tod seine Macht verloren hat, wie es Paulus dann später in Vers 55 sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Erst dadurch, dass Christus auferstanden ist, können wir mit Gewissheit auch davon reden, dass wir auferstehen werden und das ewige Leben haben werden. Und weil Christus auferstanden ist und es uns die Schrift bezeugt, können wir auf die Verkündigung der Apostel glauben und auf die Verkündigung der Apostel hören. Und deswegen sind die Apostel auch keine falschen Zeugen. In Vers 15 schreibt Paulus davon, wenn Christus nicht auferstanden wäre, was wäre die Konsequenz für uns Apostel? Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn noch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Angenommen, Menschen können nicht auferstehen. Dann hätte auch Jesus nicht auferstehen können, weil er ja Mensch ist. Dann würden wir, die Apostel, Lügen über Gott verbreiten. Paulus schreibt hier, dass nicht, dass sie falsche Zeugen Christi wären, sondern falsche Zeugen Gottes. Die apostolische Verkündigung besteht darin, dass Gott Christus auferweckt hat. Ebenso wie auch wir als Menschen nicht von alleine auferstehen werden, Ebenso wurde auch Christus aus dem Tod auferweckt. Und in dieser Auferweckung Christi bestätigt Gott, dass er das Opfer Christi annimmt. Dass das Sühneopfer Christi ihm genügt für unsere Schuld. Wir glauben, dass Christus am Karfreitag unsere Schuld ans Kreuz getragen hat und für unsere Sünden gestorben ist. Und in der Auferstehung bestätigt Gott, dass ihm dieses Opfer genügt, dass dieses Opfer ihm ausreicht für die Sühnung unserer Schuld. Aber eben diese Tatsache würde nicht stimmen, wäre Christus nicht auferstanden. Also könnten die Menschen nicht auferstehen. Gott hätte weder Christus auferweckt, noch würde er irgendeinen Menschen auferweckt. Und vielleicht wären die Griechen sogar so weit gegangen zu sagen, Gott hat gar nicht die Macht, Menschen bzw. Christus aufzuwecken. Es wäre durchaus möglich, weil in der griechischen Philosophie waren die Götter nicht mehr als etwas bessere Menschen. Also in der griechischen Philosophie hatten die Götter ihre Grenzen, über die sie nicht hinausgehen können. Doch wir wissen, dass die Schrift bezeugt, dass Gott die Macht hat, Menschen und somit auch Christus auferstehen zu lassen. Und Paulus sagt in den Versen zuvor, dass die Korinther auch daran glauben, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Warum also sollten sie daran glauben, dass der Mensch nicht auferstehen kann? Könnte der Mensch nicht auferstehen oder nicht auferweckt werden, dann hätte eben auch Christus nicht auferstehen können und dann wären wir an dem Punkt, wo Paulus in den Versen 16 und 17 ist. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Aber da wir wissen, dass Christus auferweckt worden ist, wie es uns Vers 20 versichert, deswegen sind wir eben nicht mehr in unseren Sünden. Und nicht mehr in Sünden sein bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Es bedeutet, dass die Sünde nicht mehr gegen uns steht. Dass, weil Christus für unsere Schuld gestorben ist, weil er unsere Strafe getragen hat, nicht mehr uns unsere Sünde angerechnet wird. Das darf uns natürlich auf keinen Fall motivieren, mehr zu sündigen, sondern es muss uns ganz im Gegenteil dazu motivieren, Gott zu danken und Gott zu loben und immer mehr versuchen, so zu leben, wie er es sich vorstellt, nach ihm zu streben. Christus hat unsere Schuld am Kreuz getragen und das ist der Anlass für uns, eben nicht mehr zu sündigen. Das ist der Anlass für uns, mehr nach Gott zu streben. Weil durch den Kreuzestod Jesu Christi und durch die Wiedergeburt wir befreit worden sind zum neuen Leben. Dass wir eben nicht mehr in unseren Sünden sind, dass wir nicht mehr gegen Gott rebellieren, sondern dass wir bemüht sind, nach Gott zu streben. Und obwohl Christus mit seinem Tod unsere Schuld gesühnt hätte, hätte sein Tod am Kreuz keine Folgen für uns gehabt, wäre Christus nicht nach 3 Tagen aufgestanden. Denn Christus hätte weder den Tod noch die Sünde besiegt. Wir wären immer noch in unseren Sünden und nicht in Christus. In Römer 4, Vers 25 heißt es über Christus, ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben hat und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt hat. Christus musste sterben, um unsere Übertretung zu sühnen. Er musste aber auch auferstehen, damit wir gerechtfertigt werden. Und unsere Rechtfertigung besteht darin, dass wir in Christus sind. Dass Gott nicht mehr uns und unsere Schuld ansieht, sondern dass er auf Christus blickt und auf die vollbrachte Erlösung. Ich stehe vor Gott nicht mehr als Johannes Müller und Gott schaut mich an und schaut über die letzten paar Sünden, die ich noch getan habe, hinweg. Nein, ich stehe immer noch vor Gott als Sünder und ich habe eigentlich immer noch die ewige Strafe verdient. Doch Gott urteilt nicht für mich, sondern Christus. Nicht meine Sünde zählt, sondern die Gerechtigkeit Christi, die mir im Glauben zuteil wird. Das bedeutet in Christus sein, das bedeutet gerechtfertigt zu sein. Dass im Gericht nicht mehr ich und meine Sünde gerichtet wird, sondern dass Christus Gerechtigkeit mir angerechnet wird. Ich bin nicht mehr meinen Sünden. Meine Sünden sind nicht mehr das, wonach ich beurteilt werde, beziehungsweise verurteilt werde, sondern ich bin in Christus. Ich habe seine Gerechtigkeit erhalten und werde danach beurteilt. Und um dies zu schaffen, musste Christus eben nicht nur sterben, sondern auch auferstehen. Er musste den Tod besiegen. Erst dadurch, dass Christus am dritten Tag auferstanden ist, ist das Erlösungswerk vollbracht worden. Erst durch die Auferstehung Christi haben wir die Gewissheit, dass der Sühnetod Christi als Sühnung ausreicht. In der Auferstehung wissen wir, dass die Macht der Sünde und des Todes gebrochen wurde. Und durch die Auferstehung Christi sind wir nicht mehr in Sünden. Es sind eben nicht nur unsere Sünde, sondern Christus. Und diese Tatsache geht über unser Leben hinaus. Diese Tatsache geht sogar über den Tod hinaus. Weil Christus auferstanden ist, sind die Entschlafenen in Christus eben nicht verloren. Weil Christus durch seinen Tod und Auferstehung das vollständige Erlösungswerk verbracht hat. Würden wir davon ausgehen, dass Menschen nicht auferstehen können und dadurch Christus auch nicht auferstehen kann, dann wäre auch der Tod nicht besiegt worden. Aber der Tod ist unser Feind und Christus musste diesen Tod besiegen. Und sie haben unsere Perspektive nach dem Tod genauso leer wie die der griechischen Philosophen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir verrotten und dass unsere Seele vielleicht irgendwie auf Wanderschaft geht oder aufgesogen wird von einer höheren Gottheit, beziehungsweise vielleicht wieder auf die Erde zurückgeworfen wird. Aber das ist nicht der christliche Glaube. Wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir wissen, nach dem irdischen Tod ist nicht alles vorbei. Danach geht es weiter. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Für uns ist es eine große Freude, wenn wir wissen, dass wir wiedergeboren sind, wenn wir die Gewissheit haben, dass Christus unsere Schuld gesühnt hat. Wenn wir wirklich wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Und die Schrift spricht uns zu, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, dass unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben Jesus Christus ist. Wenn ich nicht versuche, mich selbst zu rechtfertigen, sondern wenn ich meine Hoffnung allein auf Christus setze. Wenn ich nicht mich selbst erlösen will, sondern wenn ich mich vor Gott beuge und bekenne, dass meine einzige Möglichkeit, vor Gott zu bestehen, Christus ist. Wenn wir diese Perspektive haben und wenn wir diese Gewissheit haben, wenn wir wissen, dass Christus uns erlöst hat, dann ist es schon eine Freude zu wissen, dass wir eines Tages auferstehen werden. Dann ist es eine Freude zu wissen, dass wenn Christus wiederkommt, wir unsere verherrlichten Leiber erhalten und mit ihm regieren werden. Es ist eine Freude zu wissen, wenn wir auferstehen, werden wir in die Herrlichkeit Christi einziehen. Für diejenigen, die nicht wissen, dass sie die ewige Erlösung Christi erhalten haben. Die sich nicht gewiss sein können, dass sie Kinder Gottes sind. Für die ist die Auferstehung der Toten das Schrecklichste, was passieren kann. Für sie kommt mit dem Tag der Auferstehung auf das Gericht. An diesem Tag werden sie vor ihrem Schöpfer treten müssen und werden ihr gerechtes Urteil, ihre gerechte Strafe, den ewigen Tod erhalten. Deshalb ist die Frage an uns, sind wir uns des Heils in Christus gewiss? Wissen wir, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist? Wenn wir das bekennen können, dann können wir uns daran freuen, dass wir eines Tages auferstehen werden, wenn Christus kommt, dass wir eines Tages in Ewigkeit mit ihm sein werden und ihn anbeten dürfen und loben dürfen und vor seinem Thron liegen dürfen, um ihn zu preisen. Und darin besteht unsere Hoffnung, dass Christus unsere Schuld durch den Tod und die Auferstehung vollständig gesühnt hat. Dass Christus unsere Strafe am Kreuz getragen hat und dass er durch die Auferstehung den Tod und die Sünde besiegt hat und dass Gott durch die Auferstehung bestätigt, dass das Opfer Jesu ausreichend ist. Dass wir unsere Schuld nicht mehr sühnen müssen. Deshalb können wir auch sagen, wenn wir in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir nicht die elendsten Menschen. Weil die Hoffnung auf Christus beschränkt eben nicht auf das Hier und Jetzt, sondern auf das, was nach dem Tod kommt. Wenn wir auf Christus hoffen, dann wissen wir, dass wir durch ihn ewig erkauft sind und dass wir, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, verherrlicht werden. Es geht eben nicht darum, dass wir in unserem Leben viel erreichen, dass wir die Beliebtesten in unserer Nachbarschaft sind, dass wir die Erfolgreichsten im Beruf sind oder dass wir viel politischen Einfluss haben. Es geht um das, was nach dem Leben kommt. Und das ist wesentlich entscheidender. Das Leben im Hier und Jetzt ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit irgendwann vorbei. Statistisch gesehen sterben von 10 Menschen exakt 10. Doch das, was danach kommt, das ist für ewig. Das wird kein Ende haben. Deshalb ist es für uns eine Freude zu wissen, dass Christus auferstanden ist, weil wir dadurch wissen, dass auch wir auferstehen werden. Und weil wir wissen, dass auch wir mit ihm verherrlicht werden, weil er bereit war, für uns zu sühnen. Und das ist die Botschaft von Ostern, dass Christus starb und auferstanden ist, damit wir, die erwählte Braut, ewiges Leben erhalten. Und deshalb bleibt Paulus immer nicht dabei stehen, dass er sagt, wenn Menschen nicht auferstehen können, dann kann auch Christus nicht auferstehen und dann sind wir im Prinzip die Elendsten. Sondern Paulus geht weiter und sagt in Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erste und von denen, die entschlafen sind. Wenn wir also bekennen, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Wenn wir das wirklich bekennen, dann bekennen wir das mit Freude und Hoffnung. Weil in diesen Worten die Perspektive unseres Glaubens ausgedrückt wird. Wir glauben, dass Christus am dritten Tage auferstanden ist und somit unsere Rechtfertigung vollbracht hat. Wir glauben, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt und regiert und herrscht. Und wir glauben, dass eines Tages kommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und wenn Christus kommt, dann werden wir uns freuen mit unaussprechlicher Freude, weil wir dann zu ihm emporentrückt werden und verherrlicht werden. Und an diesem Tag werden wir eintreten in die Herrlichkeit Christi und ihn ewig loben und anbeten. Und das ist die Perspektive, in der wir als erlöste Braut Christi leben. Ostern ist nicht nur ein Fest im Kirchenjahr, das wir aus Tradition feiern. Ostern ist ein historisches Geschehen. Und dank diesem Geschehen der Auferstehung Jesu haben wir Hoffnung, weil wir durch die Auferstehung Christi wissen dürfen, dass wir erlöst sind, weil Christus die endgültige Sühnung vollbracht hat. Amen.
Wir singen das Lied Nummer 359, Verse 1 bis 6.